The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich Montag, und zwar Montag, der 9. März.
Was für ein Wahlkampf, was für eine fulminante Aufregung.
Cem Özdemir, 60 Jahre alt, grüner Spitzenkandidat, war der Sieger des gestrigen Abends. Manuel Hagel, der CDU-Mann, lief, obwohl er ja wochenlang in den Umfragen geführt hatte, dann doch nur als Zweiter ins Ziel. Danach sagte er in der ARD:
Wir wollten stärkste politische Kraft werden in unserem Land. Dieses Ziel haben wir nicht erreicht. Und wir haben 5-6% dazugelegt. Seit haben wir gewonnen. Aber wir haben nicht das gewonnen, was wir gewinnen wollten. Und da gibt es auch nichts drum herum zu reden.
Jetzt versteht man, warum der große CDU-Parteitag unbedingt vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg stattfinden sollte. Tja, nur so war gewährleistet, dass weder der Spitzenkandidat Manuel Hagel noch der Bundeskanzler Friedrich Merz mit Kritik behelligt wurde. Die Einheit der Partei war das höhere Gut und keiner durfte sie gefährden.
Die Landesparteien sind geschlossen. Geeint. Die beiden Vorsitzenden haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass das so möglich wurde. Aber auch die CDU, die ganze CDU, sie ist eine Bastion, sie ist ein Fels in der Brandung, eine Partei der Verlässlichkeit und eine Partei der Führungskraft.
Diese Formel von der Einheit der Partei und der Geschlossenheit der Union ist bislang das stärkste Instrument in den Händen des Parteivorsitzenden. Das stärkste Instrument, um die Truppen zu disziplinieren. Nur so ließ sich ja ein baden-württembergischer Kandidat feiern, der dann 2 Wochen später beim Volk eigentlich durchgefallen ist, zu unerfahren, zu wenig markant auch, so das Diktum zumindest des Volkes, das sich für die Einheit der CDU offenbar nicht sonderlich interessiert hat. Dass der Bundesparteitag der CDU also 2 Wochen vor diesem gestrigen Abend lag, das erlaubt es auch Friedrich Merz, sich feiern zu lassen. Mit einem 91% Ergebnis als Parteichef, das war großartig für ihn, das war die erlebte Geschlossenheit, obwohl er doch in der Wirtschaft, in der Sozial- und auch in der Finanzpolitik von allem genau das Gegenteil dessen liefert, was er versprochen hat. Mehr Schulden, mehr Bürokratie, höhere Sozialausgaben. Diese Tatsachen gefährden, würde ich sagen, auch die Einheit der CDU, und zwar mehr als jede Wortmeldung eines Kritikers.
Wir haben jetzt schon weit über 30 Milliarden Euro Zinslasten im Bundeshaushalt. Das dürfen wir nicht unbegrenzt nach oben fortsetzen. Wir müssen mit diesem Geld, was wir jetzt zusätzlich haben, auf Kosten der nächsten Generation sehr, sehr sorgfältig umgehen und dafür sorgen, dass wirklich Investitionen möglich sind.
Einheit über alles. So erspart man sich natürlich eine Diskussion über die Frage, warum eine Partei eigentlich Wahlen gewinnt, um anschließend einen Ämtertausch zu veranstalten ohne Richtungswechsel. Das, was Friedrich Merz in Sachen Reformpolitik bisher vorgelegt hat, das hätte der Olaf Scholz, der ein oder andere wird sich an ihn erinnern, auch hinbekommen. Wobei, Vorsicht, Christian Lindner, damals der Finanzminister, hätte Olaf Scholz diese Schuldverschreibung auf gar keinen Fall gegengezeichnet. Insofern ist Friedrich Merz ein Olaf Scholz im Quadrat. Naja, die Wahlergebnisse in Rheinland-Pfalz und Berlin, die werden später im Laufe dieses Jahres noch nachgereicht. Rheinland-Pfalz zuerst, Berlin dann im Herbst. Aber man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass auch hier die CDU nicht in der Blüte ihres Ansehens steht. Der Mann aus Rheinland-Pfalz ist ein unbeschriebenes Blatt. Der Mann aus Berlin ein notorischer Underperformer, wenn in Teilen Berlins der Strom wegfällt, Tennis spielen geht. Kai Wegner.
Und ja, dann habe ich von 13 bis 14 Uhr Tennis gespielt, weil ich einfach den Kopf freikriegen wollte. Ich war die ganze Zeit erreichbar, auch als ich Tennis gespielt habe. Das Handy war auf laut gestellt. Bin danach sofort zurückgefahren und habe weitergearbeitet.
Kurz und gut, für die Geschlossenheit der CDU interessiert sich im Lande kein Mensch. Und die CDU täte sich den größten Gefallen. Sie würde sich auch nicht so sehr um ihre Geschlossenheit kümmern, sondern vielleicht mehr um ihre Offenheit. Offenheit gegenüber den Problemen, Offenheit gegenüber den Bürgern, Offenheit gegenüber das, was sie wirklich, wirklich geleistet hat. Mutige vor. George Orwell hat mal gesagt und auch geschrieben, Freiheit bedeutet das Recht, den Leuten auch das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Tja, und jetzt muss ich noch irgendeiner finden, um dem Friedrich Merz mal zu sagen, dass er seine CDU auf diese Art und Weise entkernt. Wer in Baden-Württemberg als CDU nicht mehr siegen kann, tja, der wird es auch woanders schwer haben. Insofern sendet der gestrige Abend auch ein Warnlicht von Stuttgart nach Berlin. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview Boris Palmer, der ehemalige Grüne, hat Wahlkampf geführt und wir lassen diesen Wahlkampf und seine Folgen mal Revue passieren.
Ich mache mir da große Sorgen drum, dass die Union erstmal diesen Wahlsieg den Grünen gar nicht verkraftet.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York weiß, wie die Märkte auf diesen neuesten Deal zwischen OpenAI und dem Pentagon reagieren. Und wir lernen heute Morgen, die Oper, sie lebt. Über die Landtagswahl in Baden-Württemberg spreche ich jetzt mit einem Mann, der dem grünen Wahlkampfsieger Cem Özdemir doch, ich würde sagen, deutlich geholfen hat, obwohl er selbst gar nicht mehr in der grünen Partei ist. Boris Palmer heißt der Mann und er war seit 1996 Grünen-Mitglied, bis er dann vor rund 3 Jahren wegen innerparteilicher Debatten um seine Person die Partei verlassen hat. Aber als Oberbürgermeister von Tübingen ist er weiter auf der großen Bühne und das seit 19 Jahren. Im Wahlkampf hat er dann seinem Freund Cem Özdemir Schützenhilfe geleistet. Und zwar ja auch ein Symbol gesendet, dass dieser Cem wählbar ist für Menschen in einem bürgerlichen Milieu, auch außerhalb der Grünen. Palmer hat nämlich Özdemir und dessen Lebensgefährtin standesamtlich getraut. Im Tübinger Rathaus, ja wo denn sonst? Am Valentinstag. Na klar, so politisch war das Private schon lange nicht mehr. Was Boris Palmer aus dieser Wahl für Lehren zieht, vielleicht auch für den Bund und für das Klima in diesem Land, auch für die Reformbereitschaft in Deutschland, das besprechen wir jetzt. Schönen guten Abend, Herr Palmer.
Guten Abend, Herr Steingart.
Das war ein fulminanter Wahlabend für die Grünen. Auch Ihr Erfolg eigentlich, obwohl Sie nicht mehr Grüner sind, aber Sie haben mitgeholfen, richtig?
Ich habe zu Cem, der ein langjähriger Freund ist, gesagt, wenn du mich brauchst, bin ich gern für dich da. In welchem Umfang er das wollte, hat er völlig allein entschieden. Vor einem Jahr hätten viele noch gesagt, wer sich mit mir blicken lässt, hat die Wahl schon verloren. Den Rest dürfen dann die Demoskopen untersuchen.
Ja, was ist Ihr Gefühl? Welchen Anteil hat das gehabt, diese Unterstützung eines Bekannten, eines auch ja jetzt parteilosen, aber eben doch in das Bürgertum hineinstrahlenden Politikers? Welchen Anteil hatte das?
Falsche Profession, Herr Steingart. Ich bin nicht Demoskop, das sollen die wissenschaftlich sauber analysieren. Und in der Beurteilung der eigenen Fragen ist der Mensch meistens am schlechtesten.
Okay, also verstehe, das ist die Stunde der Bescheidenheit. Baden-Württemberg hat in den vergangenen Jahren wirklich schwierige Zeiten, vor allem Automobilindustrie hinter sich. Was würden Sie sagen, kann man das überhaupt sozusagen rumreißen? Das sind ja Urkräfte auch von Globalisierung, die wirken, China, die Energiepreise, ganz vieles kommt zusammen. Ist das für wen auch immer steuerbar?
Sie sagen ganz richtig, wir können in Baden-Württemberg nichts an Trumps Zöllen, an Putins Kriegen und dann Chinas unfairen Wettbewerb ändern. Aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Die sind lange liegen geblieben in ganz Deutschland. Wir müssen den Staat effizient machen. Wir müssen die explodierenden Sozialkosten in den Griff kriegen. Wir müssen die Bildungsergebnisse deutlich verbessern. Die sind fast im freien Fall. Migration steuern und ordnen gibt verdammt viel zu tun. Und ja, da kann auch ein Bundesland einiges machen. So oft, wie ich mich mit Landesbehörden rumstreite, könnte ich auch viel produktivere Dinge tun.
Gibt es aus dieser Wahl Lehren auch für den Bund eigentlich, die die Grünen oder vielleicht auch Friedrich Merz und andere aus diesem Musterland ja in gewisser Weise, Stammland von Industriearbeiterschaft, auch von Bürgertum, Lehren, die man ziehen könnte?
Mag sein, aber ich finde es nicht so richtig gut, wenn man Landtagswahlen nur als Fingerzeige für den Bund instrumentalisiert. Wer draufschaut und was lernen will, sehr gut, sollen sie machen. Aber erstmal sind die entscheidenden Fragen hier in Baden-Württemberg zu klären. Und da ist schon bedeutsam, ob man es schafft, die Weltmarktführerschaft in vielen Branchen durch kleine Unternehmen, die sonst keiner kennt, zu halten oder ob das alles im Bach runtergeht, das interessiert mich.
Gut, das würde ja heißen Economy First zum Beispiel, könnte man lernen.
Ja, Bill Clinton, jetzt die Economy is stupid, derzeit gilt es ganz bestimmt. Wenn die AfD schon 17-18% holt bei noch einigermaßen stabilen Verhältnissen, letztes Jahr sind nur 30.000 Industriearbeitsplätze verloren gegangen in Baden-Württemberg, 3% derer, die wir derzeit haben, dann will ich mir nicht ausmalen, was ist, wenn da mal 10, 15, 20% wegbrechen. Und das müssen wir verhindern, denn das könnte passieren.
Denn die Arbeiterpartei SPD hat man am heutigen Abend in den Balken ja kaum noch erkennen können.
Die gibt es nicht mehr. Aber das ist leicht zu verstehen. Es gibt den dänischen Weg, wenn Sozialdemokraten sich für die Interessen derer, die hart arbeiten und wenig verdienen, einsetzen und nicht plötzlich überschwenken zur Interessenvertretung derer, die nichts arbeiten und nie was eingezahlt haben in die Sozialsysteme. Wenn sie also nicht irgendwelche Latte Macchiato-Fraktionen in Juso-Gruppen zum Maßstab machen, sondern das, was wirklich die Kernklientel der Sozialdemokratie in Europa ausmacht, dann sind sie erfolgreich und sonst halt nicht.
Gleichzeitig gibt es auch in der CDU die aus meiner Sicht auch berechtigte Diskussion, wie viel kann man Menschen zumuten, wenn es darum geht, Rückbau zu betreiben. Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Wie ist die Stimmung sozusagen bei den Menschen, was das Thema Zumutungen angeht, was das Thema Verzicht angeht, was das Thema Reformbereitschaft betrifft?
Die Menschen sind nicht blöd. Die wissen auch, was in der Welt passiert. Die sehen die Bedrohung der Wirtschaft und die allermeisten wären bereit, mitzuwirken, wenn gerecht reformiert wird. Das Problem ist, dass wir immer noch glauben, wir könnten es uns leisten, Reformen nach dem Motto zu machen, wir schnallen den Gürtel enger, aber jeder fummelt am Gürtel des anderen rum. So macht es die Politik. Die einen wollen nur den Milliardären an den Geldbeutel, aber die Rente schützen und die anderen wollen nur mehr Freizeit, mehr Urlaubszeit als Gewerkschaften rausholen. Es gibt kein konsistentes Konzept, das die notwendigen Zumutungen fair verteilt. Aber dafür gäbe es einen riesigen Bedarf, denn die Menschen wissen, dass es notwendig ist und sie würden dabei mitmachen, wenn es von ihnen endlich eingefordert würde. Das ist ein großes Versäumnis, dass das nicht passiert.
Also Sie glauben, es gibt eine Bereitschaft, auch vom eigenen Wohlstand zu verzichten?
Ich glaube, es gibt eine große Bereitschaft, um den Wohlstand für alle zu erhalten, selbst Abstriche zu machen. Und dass das notwendig ist, wissen die meisten. Ich habe das letzte Jahr mit dieser These in vielen großen Stadtteilen immer nur Zuspruch erhalten. Es wird nicht abgerufen und es ist ein Trauerspiel, dass es so ist.
Und warum wird es nicht abgerufen? Was denken Sie?
Aus Angst. Man glaubt, man könne es nicht. Und weil man viel mehr auf den nächsten Parteitag schielt und die Unterstützung der eigenen Jugendorganisation als das Wohl des Landes in den Blick zu nehmen. Es ist einfach nur die Angst, dass es unpopulär sein könnte. Und der Glaube, dass man mit Mutterrente und Rente mit 63 immer noch Wähler gewinnt, ist aber offenkundig gar nicht der Fall.
In den Medien heißt es ja immer, wir sind so wahnsinnig polarisiert. Ich habe diesen Wahlkampf zumindest als gemäßigt und zwar von allen Spitzenkandidaten als mit moderatem Ton geführt erlebt. Was würden Sie sagen über die Tonalität dieses Wahlkampfes und der politischen Auseinandersetzung Stand heute Abend?
Die Polarisierung, die wir gewöhnlich konstatieren, gab es nicht. Aber es gab die letzten zwei Wochen sehr harte Verletzungen bei der Union. Und deswegen wird es jetzt darauf ankommen, wieder zusammenzufinden. Ich mache mir da große Sorgen drum, dass die Union erstmal diesen Wahlsieg den Grünen gar nicht verkraftet und versucht, Rache zu nehmen für Attacken, die sie ja selbst als Schmutzkampagne schon bezeichnet hat. Ich hoffe, dass die beiden großen Parteien im Land da wieder zusammenfinden. Es war nicht gut, was da ablief.
Sie meinen das Video, das 8 Jahre alte Video mit den Anmerkungen des damals 29-jährigen Manuel Hagel, richtig?
Ich meine die Attacken auf Manuel Hagel als Person. Ich habe selber erlebt, wie das einen mitnimmt. Ich kann mir gut vorstellen, wie es für ihn angefühlt hat. Und aus Sicht der Union war das hochgradig unkorrekt. Denn dass es tatsächlich Bundestagsabgeordnete gibt, die sowas unabgestimmt einfach 10 Tage von der Wahl raushauen und dann auch noch sagen, nein, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, das sollte die Wahl nicht beeinflussen. Das kann sich in der Union keiner vorstellen. Ich glaube, es ist so wahr, wenn 27 Jahre Mitglied in dieser Partei war und weiß, dass es dort derart unpolitische Abgeordnete gibt. Aber für die Union sieht es nach Kampagne aus, für die Union sieht es nach Schmutz aus und die Union wird da erstmal lange mit sich ringen müssen, um überhaupt konstruktiven Gespräche mit der Partei zu gehen, die nach ihrer Lesart den Sieg unter anderem einer solchen Schmutzkampagne verdankt.
Würden Sie sagen, da sollte man sich entschuldigen? Es war eine Bundestagsabgeordnete der Grünen, die das zuerst gepostet hat. Entschuldigen oder eine Handreichung irgendeiner Art zu tun, um das zu befrieden?
Ah, das geht mir jetzt wieder ein bisschen zu weit, weil in der Position bin ich gar nicht. Ich kann mir da selber Gedanken drüber machen, aber ich bin auch kein Freund von diesen Entschuldigungsorgien. Was passiert ist, ist passiert. Aber es wird darauf ankommen, wieder Vertrauen zwischen den beiden Parteien zu schaffen. Das ist im Moment nicht da. Das ist nachhaltig zerstört.
Also Hagel sollte aus Ihrer Sicht schon in einer Neuaufstellung der Landesregierung dabei sein, richtig?
Das entscheidet ja allein die CDU. Aber ich kann mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen. Der hat für die CDU das beste Ergebnis seit 2011 geholt. Wieso sollte der jetzt nicht weiterführend dabei sein? Da gibt es doch keinen Grund.
Wahlbeteiligung war hoch, auch das darf man ja positiv, würde ich sagen, vermerken. Das ist nicht bei allen Landtagswahlen so. Was war die letzte Zahl? 70% plus, oder?
Ich habe noch keine abschließende Zahl gesehen. In Tübingen war sie sehr gut, da haben wir über 80, wenn ich sie sehe. Die Mobilisierung in der Schlussphase war groß, das kann man auf der Habenseite verbuchen, dass für eine Landtagswahl ungewöhnlich viele Leute gesagt haben, es ist mir wichtig, ich entscheide damit, ich mache von meinem Wahlrecht Gebrauch. Es wäre schön, wenn die Gründe nicht nur Rehaugen und Entenpastete wären, sondern wenn man die habhaften Probleme des Landes auch etwas stärker in solchen Wahlkämpfen betonen würde und wenn sie entscheidungsrelevant würden. Eigentlich war das lange Zeit als Schlafwagenwahlkampf konzipiert. Das wird dem Ernst der Lage, über den wir vorher gesprochen haben, ja gar nicht gerecht.
Naja, jetzt wird schon in Berlin, aber auch in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel durchaus gelesen als eine Machtalternative auch zu einer großen Koalition, zur CDU, CSU, SPD. Ist da was dran? Kann davon eine Strahlkraft ausgehen, dass man sagt, pass mal auf, mit diesen Grünen, auch mit den Boris Palmer und Cem Özdemir Grünen und mit einer gemäßigt moderaten CDU, da ist was anzufangen, was in Richtung Regierung in Berlin geht?
Dafür muss diese Regierung erstmal zustande kommen. Ich habe gerade erläutert, dass ich da auch Fragezeichen sehe, Vertrauen aufbauen. Wenn man für die Bundespolitik daraus etwas ableiten kann, dann kann ich als Ökologe sagen, ich hatte die allergrößte Sorge, dass die einzige ökologische Partei in Deutschland ins dogmatisch linke Wolkenkuckucksheim abdriftet, wenn der Anker Baden-Württemberg, wenn der Anker grüner Ministerpräsident wegfällt. Und ich hoffe, dass wir bald eine Wahl eines grünen Ministerpräsidenten erleben. Und es wird gut sein für die Ökologie in Deutschland, wenn weiterhin jemand mit Regierungsverantwortung klar macht, was geht und was nicht. Und dass wir nur mit der Wirtschaft das Klima schützen und nicht gegen sie.
Herr Palmer, dann bedanke ich mich, dass Sie an diesem Wahlabend bereitgestanden haben für ein paar Fragen und ein paar Antworten. Wünsche noch einen fröhlichen Abend.
Vielen Dank, Herr Steingart, und schöne Grüße vom Boxer aus der Stadtbank.
Außerdem hat meine Kollegin Magdalena Thiele aus dem Pionier-Politik-Team in Stuttgart, tja, wen wohl, Manuel Hagel von der CDU gesprochen. Und zwar in einem ruhigen Moment inmitten dieses ganzen Kampfgetümmels eines solchen Wahlabends. So klingen dann der Mann und das Ambiente vor Ort.
Herr Hagel, vor kurzem lagen Sie noch deutlich vor Ihrem Konkurrenten. Wie bitter ist das Ergebnis heute Abend, dass es jetzt noch nicht gereicht hat?
Ja, wir haben als CDU Baden-Württemberg heute 5-6% zugelegt. Das ist ein Erfolg, aber eben auch eine Niederlage. Da gibt's auch nichts drum herum zu reden. Wir wollten stärkste politische Kraft werden in unserem Land. Wir wollten eine CDU-geführte Landesregierung bilden. Das ist nach Stand der Dinge jetzt nicht möglich, weil Bündnis 90 die Grünen die Wahl gewonnen haben. Dazu gratuliere ich mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir. Auch ihm gratuliere ich persönlich. Und wir haben Wahlkampf gemacht für unsere Inhalte. Das ist Wirtschaft und Arbeit. Es ist mutige Bildungspolitik und es ist konsequente innere Sicherheit. Und für diese Inhalte stehen wir auch weiter, weil diese Inhalte uns wichtig sind. Aber der Ball zum Bilden einer Landesregierung liegt nicht bei uns, der liegt jetzt bei Bündnis 90, den Grünen.
Und woran meinen Sie, hat es gelegen, dass es jetzt auf den letzten Metern doch nicht ganz gereicht hat? Was waren vielleicht die Knackpunkte?
Das ist am heutigen Abend wirklich noch viel zu früh zu sagen. Ich kenne das Ergebnis jetzt seit 2 Stunden und jetzt schon alles Notwendige ableiten zu können. Und bitte ich wirklich ums Verständnis, dass ich seriöserweise einfach noch nicht machen kann. Aber was wir sehen ist, dass es zu einer enormen Mobilisierung im linken Lager gekommen ist, dass die Grünen die SPD im Grunde fast auf die Knochen abgenagt haben mit 5,5%, dass die Linkspartei deutlich Prozente abgegeben hat an die Grünen. Und es hat mit dieser starken Polarisierung zu tun, die es auch in den letzten 14 Tagen vor unserer Landtagswahl gab. Sie wissen es, die Leserinnen und Leser und Hörer vom Pioneer haben es auch mitbekommen, wo zum Teil mit Schmutzkampagnen weit unter der Gürtellinie auch versucht worden ist, diese politische Kampagne auch zu führen. Und es hat natürlich auch Vertrauen zerstört. Aber wir sind die Partei von Erwin Teufel. Und für uns gilt zuerst das Land, dann die Partei und dann man selber.
Und Sie sagen gerade, der Ball liegt jetzt bei den Grünen. Was erwarten Sie denn von Cem Özdemir? Was muss er Ihnen anbieten, damit das eine gute Koalitionsbildung werden kann?
Die Grünen brauchen keine Ratschläge von mir. Herr Özdemir braucht auch keine Ratschläge von mir. Wir sind für uns selber verantwortlich als CDU Baden-Württemberg. Schauen Sie, vor wenigen Tagen haben noch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Wahlprogramme der Parteien verglichen. Und dort ist eine übergroße Übereinstimmung zwischen Grünen und der Linkspartei herausgekommen und sehr nachrangig erst mit meiner christdemokratischen Partei. Und das kann ich nur noch mal unterstreichen. Uns geht es um die Inhalte und für eine linke Politik stehen wir nicht zur Verfügung.
Aber für eine ganz mögliche, was Herr Frohnmeier jetzt angesprochen hat, ganz rechte Politik auch nicht.
Schauen Sie, ich bin der 7. Landesvorsitzende der CDU Baden-Württemberg und ich plane fest, nicht der Letzte zu sein. Und Politik hat für uns viel mit Werten zu tun, mit Überzeugungen zu tun. Und mich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, schließe ich kategorisch aus.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Übrigens, wenn Sie diesen Podcast jetzt hier gerade bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify hören, dann freut sich das ganze Team, wenn Sie uns folgen. Lassen Sie also gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, nämlich damit steigt The Pioneer automatisch in den Charts nach oben. Das ist doch was, oder? Vielen Dank, sage ich dafür.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da ist natürlich die Landtagswahl in Baden-Württemberg das große Thema. Zugeschaltet ist mir deshalb jetzt unsere Chefkorrespondentin und Kanzleramtsreporterin bei The Pioneer, Carina Mössbauer, ein. Wunderschönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Gabor.
Carina, das waren die ersten Landtagswahlen seit der Bundestagswahl. Also damit auch so eine Art Zwischenzeugnis für Schwarz-Rot, oder?
Gabor, natürlich lässt sich eine solche Wahl eigentlich nie ganz abkoppeln vom Bundestrend. Außer man ist Cem Özdemir und distanziert sich derart von der eigenen Partei, dass es ja schon fast an Leugnung der Zugehörigkeit grenzt. Aber anderes Thema. Bei der CDU kann man sagen, vor der Folie der Umfragen im Bund hat Manuel Hagel eigentlich ein ganz passables Ergebnis eingefahren. Er liegt vor der Mutterpartei und konnte trotz der schlechten Zufriedenheitswerte von Schwarz-Rot in Berlin sogar hinzugewinnen in Baden-Württemberg. Immerhin der beste Wert für die CDU in Baden-Württemberg. Seit 2011. Er konnte das Nichtwählerlager mobilisieren und hat sogar von den Grünen auch einige Wähler umgeleitet. Entsprechend wohlwollend sind auch die Reaktionen ihm gegenüber, die ich so aus der CDU vernehme.
Tja, und dann wäre noch über die SPD zu reden, Carina. Man hat ja das Gefühl, der CDU, dem CDU-Kanzler, entgleitet hier so langsam der Koalitionspartner, oder?
Ja, Gabor, also so bitter das ist, aber gerade mit Blick auf Baden-Württemberg schien dieses Ergebnis fast schon eingepreist bei der SPD. Die haben vor allem Rheinland-Pfalz im Blick. Und in der CDU gibt es durchaus die Sorge, dass die Sozialdemokraten nach einer eventuellen Wahlniederlage auch dort von Alexander Schweizer dann das tut, was sie zuletzt immer getan hat, wenn die Wähler ihr davonrennen, nämlich weiter nach links rücken. Und für das Klima in Berlin wäre das natürlich fatal.
Und dann noch Cem Özdemir, Carina, du hattest es ja schon angesprochen. Wie wird er nun von seinen Grünen gefeiert, die er ja nicht mal plakatieren wollte?
Gabor, die Grünen lassen Özdemir hochleben und feiern seinen Sieg stoisch als ihren. Dabei ist er alles andere als das, das muss man wirklich sagen. Noch nie hat der Kandidatenfaktor eine so große Rolle gespielt. Nicht einmal bei seinem Vorgänger Winfried Kretschmann. Und der galt vielen ja schon als sowas wie überparteilich. Die Wähler haben die Grünen in dem Fall wegen Özdemir gewählt, nicht wegen der Grünen. In vielen Fällen muss man wahrscheinlich sogar sagen, trotz der Grünen. Und wenn die Partei den Erfolg jetzt nun als den ihren reklamiert, dann sollte sie sich doch auch fragen, ob es nicht auch Konsequenzen für den Kurs im Bund haben sollte. Mehr Özdemir, also mehr Realismus, weniger Ideologie wagen. Bei den Grünen in Baden-Württemberg fordert man das auf alle Fälle in Hinterzimmergesprächen. Und es rollen auch mal Augen, wenn der linke Flügel jetzt überschwänglich gratuliert.
Tja, so ist das. Vielen Dank, Carina, für dieses Update am frühen Morgen. Ich bedanke mich.
Gerne, Gabor. Wir bleiben dran. Liebe Grüße.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist nämlich die Firma hinter ChatGPT, das ist die Firma OpenAI, wieder mal in aller Munde. Und unsere Börsenreporterin Anne Schwedt, sie weiß auch ganz genau warum. Also schalten wir doch einfach mal nach New York und wünschen einen wunderschönen guten Morgen. Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, ChatGPT verliert viele Nutzer aktuell. OpenAI ist aber gar nicht an der Börse gelistet. Warum ist das dann trotzdem relevant für die Wall Street?
Ja, OpenAI ist sowas wie der Stimmungsindex für die ganze KI-Branche. Viele Nutzer melden sich ja gerade ab, weil sie den neuen Großauftrag und die enge Zusammenarbeit mit dem Pentagon kritisch sehen. Das passt für viele nicht mehr zur ursprünglichen Open-Source-Non-Profit-Erzählung und sorgt für Vertrauensverlust. Für Investoren ist das relevant, weil hinter OpenAI ein ganzes Netz börsennotierter Profiteure hängt. Microsoft verdient zum Beispiel an jedem ChatGPT-Rechenauftrag und baut seine eigene Produktpalette darauf auf. Chipkonzerne wie Nvidia liefern die teure Hardware und die anderen Tech-Riesen richten ihre Milliardeninvestitionen am erwarteten KI-Traffic aus. Wenn also ChatGPT an Strahlkraft verliert, dann stellt die Börse sofort die Frage, ob der KI-Boom wirklich so steil weitergeht oder ob die Fantasie bei manchen Bewertungen schon weiter ist als die Realität, Gabor.
Alles klar, Anne, das habe ich verstanden. Und dann sag uns noch, was wird in dieser Woche wichtig für die Anleger?
Ja, für Anleger wird es eine Woche, in der sich alles um zwei Dinge dreht, nämlich Öl und Inflation. Der Ölpreis ist in der Nacht weiter deutlich angezogen, nach dem Rekordsprung letzte Woche schon. Das schürt die Sorge, dass Energie wieder zum Inflationsturbo wird und die Fed sich mit ihren Zinssenkungen weiter zurückhalten muss. Zweitens, mit dem Verbraucherpreisindex am Mittwoch und dem Kern-PCE zum Wochenschluss kommen genau die Daten, auf die die Notenbank schaut. Fallen die trotz teurem Öl im Rahmen der Erwartungen aus, dann nimmt das etwas den Druck von der Fed-Story. Ein negativer Ausreißer könnte die Zinsfantasie für dieses Jahr aber deutlich einbremsen. Dazu kommen dann noch ein paar wichtige Unternehmensdaten, zum Beispiel von Oracle und Adobe als Gradmesser für KI-Cloud-Investitionen. Dazu Konsumtitel wie Dollar General, Ulta und Dick's Sporting Goods, die zeigen, wie belastbar der US-Verbraucher bei den höheren Energiepreisen noch ist. Gegen 5 Uhr deutsche Zeit sieht es gerade vorbörslich so aus, als wenn die großen Indizes heute deutlich einbrechen werden, alle über 2,5% im Minus. Öl ist dagegen über 28% im Plus. Brent und WTI sind beide über 118 Dollar gestiegen. Für Anleger stellt sich jetzt die Frage, ob Öl ein guter Rettungsanker oder sowas wie ein Hedge im Portfolio sein könnte. Genau diese Frage und wie man ganz konkret in Öl an der Börse investieren kann, darum geht es in meinem neuen Investment Briefing Podcast. Also da unbedingt auch mal reinhören. Der Link dazu, den gibt es in den Shownotes.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Kulturstaatsminister, also unser deutscher Kulturstaatsminister im Bundeskanzleramt, jetzt sogar in Hollywood für die deutsche Oper trommelt. Donnerwetter. Also was ist passiert? Der Hollywood-Star Timothy Chalamet ist der Shootingstar der Stunde. Zuletzt war er Oscar nominiert für seine Darstellung des jungen Bob Dylan. Tja, und nun hat der Mann sich abfällig geäußert über Opern und über Ballett. In einem Gespräch über die Zukunft der Kinobranche lästerte er ziemlich drauf los. Er wolle nicht im Ballett und auch gar nicht in der Oper arbeiten.
I don't want to be working in ballet or opera or, you know, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though it's like no one cares about this anymore.
Kurz danach ruderte er ein bisschen wenigstens zurück. Er sage das mit allem Respekt gegenüber allen Menschen aus dem Ballett und auch aus dem Opernbereich, ist klar.
All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership. But damn, I just took shots for no reason.
Kritik kam trotzdem prompt. Die New Yorker Metropolitan Opera postete ein TikTok-Video und im Hintergrund läuft Chalamets Ton, während die Kamera einen komplett ausverkauften Saal zeigt. Auch die Los Angeles Opera reagierte spöttisch. Man würde Chalamet gern Karten schenken. Nur leider, leider sei die Vorstellung auch in L.A. ausverkauft, fast ausverkauft. Und eben auch aus Deutschland kam eine Antwort. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sagte der Rheinischen Post, Chalamet sei doch herzlich eingeladen, nach Deutschland zu kommen, um den Zauber der Oper vielleicht mal selbst zu erleben. Wer Oper oder Ballett noch nie live gesehen habe, so Weimer, der könne mit seinem Urteil schnell daneben liegen. Tja, Und vielleicht kommt Timothy Chalamet tatsächlich und entdeckt sie noch für sich. Denn die Oper, so viel können wir gewiss sagen, die Oper lebt. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen musikalischen Start in diese neue Woche. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Carina Mössbauer hier aus dem Podcast-Studio bei The Pioneer. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Inside you.